Einen schönen guten Morgen euch. Es ist echt schön, hier zu sein. Es ist echt ein starker Gottesdienstdorm. Ich glaube, der schönste Gottesdienstdorm, den ich in diesem Jahr besuchen durfte. Auch wenn es der frischeste ist. Ihr merkt, ich bin eigentlich noch auf Sommer eingestellt. Reinhard hat mir erzählt, ihr trefft euch auf einer Lichtung und irgendwie war bei mir so ganz stark, da wird Licht sein. Ist es ja auch. So ein bisschen zumindest ist da. Liebe Grüße aus meiner Gemeinde in Hersbruck. Das ist ja nicht weit weg, das ist so ein Katzensprung und die Fahrt hierher ist immer echt was Besonderes. Liebe Grüße aus meiner Gemeinde in Hersbruck. Wir haben echt eine herausfordernde Zeit in unserer Gemeinde. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Für mich persönlich seit 3 Wochen einen echt hart gravierenden Grund. Ich möchte dich damit ein bisschen hineinnehmen. Das ist wahrscheinlich für so einen Morgen, wo man ein bisschen friert, wo man noch in schlafenden Gedanken ist, vielleicht herausfordernd. Aber es sind meine Gedanken und das, was ich erlebe, was ich fühle. Vor 3 Wochen stand am Morgen oder Samstag früh war das, es klingelte an meiner Haustür und an der Haustür stand eine junge Frau, Tränen überflutet. Sie hat mir am Abend zuvor geschrieben, sie haben einen Sterbefall in ihrer Familie. Und dann stand sie da und hat gesagt, du, das ist mein Bruder, der gestern verunglückt ist auf einer Motorradmaschine. Ihr Bruder, er kommt seit 5 Jahren zu uns in die Jugendgruppe. Vor 4 Jahren hat er sein Leben Jesus gegeben, kommt aus einer nichtgläubigen Familie und ist seit 3 Jahren so eine starke Säule in meiner Jugendarbeit gewesen. Diese Nachricht an den Samstagmorgen zu bekommen, das hat mich zerrissen. Das war echt schwer. Junger Mann, 21 Jahre alt, ganz frisch im Glauben. So stark im Glauben auch, so ein Vorbild in wenigen Jahren des Glaubens geworden für andere junge Menschen bei uns. Einfach aus dem Leben gerissen, aus meinem Leben gerissen. In den Tagen drauf, seiner Familie zu begegnen, seinen Eltern, mit ihnen an den Tisch zu sitzen, mit ihnen zu reden, ihre Tränen auszuhalten, ihre Fragen auszuhalten, ist echt schwer. In der Jugendgruppe zu sein und den Jugendlichen zu begegnen, mit all ihren Fragen, das ist echt schwer. Das sind so viele Fragen. Vor 2 Wochen waren wir dann an seinem Grab und ich habe gemerkt, mein Herz ist voll von Fragen. Und das Verrückte ist, was ich am meisten aber beobachtet habe, zumindest in mir und auch in den Menschen um mich herum, dass wir versuchen, diese Fragen so schnell wie möglich zu beantworten. Das ist echt verrückt, wie wir Menschen gestrickt sind. Dass wenn da Fragen sind in unserem Leben, dass wir sofort versuchen, irgendwie Antworten zu finden, unseren Menschen um uns herum Antworten zu geben. Selbst bei so krassen Momenten wie diesen in meinem Leben habe ich nach Antworten gesucht und wollte ganz schnell Antworten geben. Und ich glaube, du kennst es auch. Wir kennen das überall in unserem Leben, dass wir möglichst schnell nach Antworten suchen wollen und anderen Menschen in unserem Umfeld Antworten geben möchten. Egal, wo das ist. Das betrifft Corona. Da haben wir ganz viele Antworten, obwohl wir keine Ahnung haben. Das betrifft Politik. Das betrifft Umgang mit irgendwelchen Themen in unserer Gesellschaft. Das betrifft unsere Familiensituationen, oder? Ihr lieben Ehemänner, sind ein paar Ehemänner hier? Ja, ein paar, die kuscheln gerade. Wir Ehemänner, wir sind echt gut darin, ständig Antworten zu geben. Auf Fragen, die unsere Frauen gar nicht gestellt haben. Ja, Frauen lachen, sie wissen, was gemeint ist. Wir versuchen ständig, irgendwo Antworten in unseren Gesellschaften zu geben. Auf Arbeit, überall wollen wir ständig Antworten geben. Auch in der Gemeinde. Wenn da Fragen sind, ich will Antworten geben. Ich will immer alles erklären können. Ich habe den Eindruck, dass ich nämlich auch eine ziemlich gute Meinung habe, oder? Oder? Ihr habt mich als Prediger eingeladen, ja. Also ihr könnt. Ich habe immer den Eindruck, ich habe eine echt gute Meinung. Und die echt richtig ist und die jeder hören müsste. Und das sind wir alle. Jeder von uns. Ich glaube, jeder von uns hat in sich so ein Ding, dass wir glauben, unsere Meinung ist schon richtig. Und jeder müsste die auch verstehen und vielleicht auch hören. Wir haben die Tendenz, dass wir in problematischen Zeiten den Menschen um uns herum schnelle Antworten geben möchten. Wir wollen Probleme lösen. Aber einfach nur sein. Einfach mal nur sein. Einfach nur mal im Problem stehen. Das fällt uns total schwer. Ich möchte aber mit dir heute genau darüber sprechen, dass das einfach nur mal für den anderen da zu sein, ohne zu reden, oft das Beste ist, was du machen kannst. Auch für deinen Ehepartner, auch für den Bruder, die Schwester hier in der Gemeinde, auch für deinen Arbeitskollegen. Einfach nur mal nur sein, da zu sein. Nicht als Problemlöser da zu sein, nicht als Besserwisser da zu sein, nicht als Antwortengeber da zu sein, sondern einfach nur mal als Gegenüber da zu sein. Und ich möchte es festmachen mit dir an einem der kürzesten Verse der Bibel. Da steht in Johannes 11, Vers 35, in Johannes 11, Vers 35 steht, Jesus weinte. Jesus weinte. Punkt. Habt ihr gemerkt? Ich konnte es auswendig. Oh, ich bin voll der schlechte Bibelvers-Auswendig-Lerner. Ich habe zwar dieses Theologiestudium-Dings gemacht, aber ich frage mich keine Bibelverse. Ich kann schon, so Bibelverse kann ich schon, aber nicht auswendig. Ja, aber ich habe mir echt diese Woche viel, viel Mühe gegeben, diesen Vers auswendig zu lernen. Ja, Überstunden und so. Jesus weinte. Und ich möchte, dass du diesen Vers heute auch auswendig lernst, okay? Ja, ihr friert, ich weiß, aber wir schaffen das, okay? Wir versuchen es gleich. Maja, ich sag's nochmal, Jesus weinte. Und dann auf drei. Sagt ihr das sofort mit? Ihr könnt das sofort, okay. Eins, zwei, drei. Jesus weinte. Sehr gut. Wir machen mal die Augen zu, dann wird's noch komplizierter. Also, und ich spreche diesmal nicht mit. Eins, zwei, drei.
Jesus weinte.
Ja, sehr gut. Einen Bibelvers auswendig gelernt. Hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Jesus weinte. Ich finde das so einen genialen Vers. Es ist ein Vers, der meiner Meinung nach für das Jahr 2020 wie gemacht ist. In einem Jahr, wo wir so viele Fragen haben. Jesus weinte. Weißt du, ich bin so ein Typ und ich glaube, die meisten von uns sind es. Ich will die Sachen immer reparieren können. Ich will Probleme lösen. Ich will Antworten haben. Aber manchmal braucht es einfach, dass ich bin da. Ich bin da für dich. Ich höre dich. Ich mag dich. Ich bin da, erzähl du. Ein guter Zuhörer sein, kein Besserwisser. Gute Zuhörer sind keine Besserwisser auf dieser Erde. Überleg das mal für deine Beziehung gerade. Für deine Freundschaften, in denen du stehst. Besserwisser sind überhaupt gar keine guten Ehepartner, oder? Oder? Überhaupt nicht. Besserwisser sind überhaupt keine guten Freunde. Besserwisser sind auch überhaupt gar keine guten Teamkollegen. Mit den Leuten möchtest du nicht auf Arbeit in einem Team sein. Besserwisser sind auch keine guten Pastoren. In einer guten Beziehung lernst du zuzuhören. Den anderen wirklich zu hören, versuchen ihn zu verstehen, einfach da zu sein, statt schon wieder alles lösen zu wollen, zuhören, empathisch sein, Emotionen teilen. Weißt du, was mich berührt? Dass dieser Gott, an den wir glauben, dieser Gott mit all seiner Allmacht, in all seiner Majestät, in all seiner Allwissenheit, Gott ist kein Besserwisser. Obwohl er alles besser weiß. Obwohl er alles weiß, ist Gott kein Besserwisser. Er begegnet dir in deinem Leben nicht als Besserwisser. Auf keiner einzigen Seite in der Bibel habe ich den Eindruck, Gott drückt sich als Besserwisser auf. Auch wenn er alles weiß. Lass mich das festmachen auf einer der ersten Seiten deiner Bibel, in 1. Mose 1. Da kommt es zu einem der ersten überlieferten Dialoge zwischen Gott und den Menschen. Und da spricht Gott zu Adam und zu Eva. Die haben sich gerade versteckt. Vor Gott. Ja, und Gott kommt in die Situation hinein und er sagt, Adam, wo bist du? Das ist so grotesk. Das ist so grotesk. Das ist, wenn ich direkt bei Reini stehen würde, direkt neben ihn, ihn anschauen würde und ihn fragen würde, Reinhard, wo bist du denn? Dann würde ich mich angucken und sagen, Daniel, hier bin ich, siehst du mich nicht? Weißt du, das ist so grotesk. Gott, der allmächtig ist, allwissend ist. Gott, der überall zur gleichen Zeit ist. Gott, der niemals etwas lernen muss, niemals etwas studieren muss, niemals etwas erfahren muss, um etwas zu wissen, der zu jeder Zeit überall alles sieht. Er kommt zu Adam und Eva, die sich gerade versteckt haben, und sagt zu ihnen, nein, er fragt sie, wo seid ihr? Wo bist du? Und in diesem Moment, wenn du diese Begebenheit von Adam und Eva kennst, in diesem Moment waren Adam und Eva echt in einem Problem, in Schmerzen. Vielleicht am Boden zerstört. Sünde ist in ihr Leben gekommen. Da war Scham. Da war Schuld. Da waren Fragen sicherlich auch. Und Gott kommt in diese Situation und stellt einfach nur eine Frage. Wo seid ihr? Wo bist du, Adam? Gott kommt nicht in diese Situation mit dem Vorschlaghammer. Gott kommt nicht in diese Situation, schiebt das Gebüsch zur Seite, macht Spotlight an auf die beiden und sagt, was habt ihr nur gemacht? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist Sünde und ich erkläre euch mal, warum ihr das gemacht habt und ich erkläre euch mal, was das für Folgen hat und wie schlimm das ist. Das hätte er alles machen können. Aber das Erste, was er tut, ist, eine Frage zu stellen. Wo seid ihr? Das packt mich. Das packt mich echt. Wie Gott sich in einer Welt verhält, die gefallen ist, die sündig ist, die Probleme hat. Wie Gott sich in einer Welt verhält, die auf den Kopf steht, die Fragen hat. In unserer Welt, in deiner und meiner Welt, da haben ganz viele Menschen zurzeit Fragen. Deine Nachbarn haben Fragen. In deiner Stadt haben so viele Menschen Fragen. Ich denke auch hier in Heilsbronn. Das sind viele Menschen gerade am Limit. Wegen Corona. Oder wegen einfach ganz normalen Themen in ihrem Leben. Sie sind am Limit. Sie haben Fragen. Da ist Unsicherheit, Angst, merke ich zurzeit in unserer Gesellschaft. Oder in unserer Gemeinde. Hier in deiner Gemeinde. Haben vielleicht auch Geschwister Fragen, Unsicherheit, Herausforderungen. Und ich frage mich, haben wir als Christ diese Haltung, wie Gott sie hat? Die Haltung, wie Gott sie hat gegenüber Adam. Gott sagt, wo bist du? Ich suche dich. Ich gehe dir nach. Erzähl mir von deiner Welt. Ich glaube, die Welt braucht gerade nicht noch mehr Menschen, die die Dinge besser wissen. Deine Welt braucht Menschen, die zuhören, sich sorgen, es lieben, Fragen zu stellen und zu hören. Fragen zu stellen wie, wo bist du gerade? Ein Problem wie beispielsweise jetzt während Corona, ich weiß nicht, ist das hier so ein Ding? Ja, schon, oder? Habt ihr mitbekommen? Ja, also in dieser Situation mit Corona, wow, ich bin echt baff, wie viele Gesundheits- und Wirtschaftsexperten wir auf einmal in unserer Gesellschaft haben. Wow, nur weil wir ein YouTube-Video geschaut haben oder irgendeinen Artikel in unserer Zeitung gelesen haben. Lauter Experten. Oder wenn wir Alltagsprobleme von anderen Menschen in unserer Umgebung sehen. Wow, ich bin echt baff, wie schnell ich Experte bin für alles. Ich frage mich, ist es vielleicht oft wesentlich besser, in solchen Situationen mehr zu sein wie der Gott des Universums, der Schöpfer von Himmel und Erde, der einfach nur eine Frage stellt in solchen Situationen. Wo bist du? Wie geht's dir? Wie erlebst du das gerade, diese Welt, die so verrückt ist? Und dieser Gedanke bringt mich zu diesem kleinen Vers in der Bibel. Johannes 11, Vers 35 steht da. Und ich glaube, eine Gemeinde hier in Heilsbronn hat diesen Vers auswendig gelernt. Johannes 11, 35, wisst ihr, was da steht? Jesus weint, genau. Jesus weint. Warum weinte er? Lass mich dir das kurz die Begebenheit erklären. Jesus weinte, weil einer seiner besten Freunde gestorben ist. Sein Name war Lazarus. Lazarus, er hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Und mit diesen drei Menschen hat Jesus echt viel Zeit anscheinend verbracht. Sie sind keine Jünger von Jesus, aber sie sind echt sehr enge Freunde von Jesus. Und dann auf einmal stirbt Lazarus. Und zwar zu einem Moment, wo Jesus nicht vor Ort ist, sondern in anderen Ortschaften ist. Jesus brauchte satte 4 Tage, bis er endlich auftauchte, nachdem Lazarus gestorben ist. Die zwei Schwestern Maria und Martha hatten nach ihm geschickt, er soll doch bitte kommen. Und Jesus hat echt auf sich warten lassen. 4 Tage lang waren Maria und Martha nicht nur in tiefer Trauer um ihren jüngeren Bruder. Und ich kann das so zur Zeit nachvollziehen, wie es ihnen gehen musste. Sondern sie waren auch ganz schön wahrscheinlich frustriert von Jesus, der nicht da war. Von ihrem guten Freund, der sich anscheinend nicht um diese Situation gekümmert hat. Jesus verspätete sich. Als er endlich ankam, rannte Martha ihm entgegen und machte ihm, ich glaube, so ein Stück weit einen Vorwurf. Jesus, wenn du da gewesen wärst, würde Lazarus sicherlich noch leben. Wo warst du nur? Warum hast du auf dich warten lassen? Und der Text sagt, dass Jesus in diesem Moment so tief bewegt war von der Situation, dass er einfach anfing zu weinen. Und das Wort ist nicht so ein Weinen, wie wir Männer das im 21. Jahrhundert tun, wo kurz mal die Augen so ein bisschen glänzen, sondern das Wort, was dort steht, ist wirklich so, wo die Tränen aus den Augen rausquellen. Seine Augen quillen über von Tränen. Das ist Heulen, was er tut. Er trauert. Es ist bitterliches Weinen. Ein Weinen, das jeder im Raum bemerkt, was fast unangenehm ist. Vielleicht denkst du dir, okay, warum ist es so erwähnenswert, dass Jesus hier weint? Ich meine, ein guter Freund von ihm ist gestorben, da weint man eben. Aber so klar ist es eigentlich nicht. In der Situation dort, in diesem Text, du kannst es mal zu Hause nochmal nachschlagen, gab es 2 unterschiedliche Reaktionen darauf, dass Jesus anfing zu weinen. Die einen waren sehr verständnisvoll. Die haben sofort gesagt, seht nur, wie Jesus diesen Lazarus liebte, dass es so bedrückt ist. Die andere Reaktion war aber eher so in die Richtung, was für ein Heuchler. Anderen Menschen hilft er, aber für seinen besten Freund war er nicht da und kommt sogar zu spät. Was ist das nur für ein Typ? Also die Tränen waren gar nicht so klar. Und ich habe mir auch überlegt, verstehe ich diese Tränen von Jesus? Und ich habe gemerkt, dass Jesus hier in dieser Situation weint, finde ich total kompliziert. Vor allem aus der Perspektive heraus, dass kurz drauf Jesus zu diesem Grab von Lazarus geht und ihn einfach vom Tod wieder zurück ins Leben holt. Ihn auferweckt. Hä? Denke ich so, wie? Das verstehe ich nicht. Also ich kann verstehen, dass er den Lazarus vom Tod auferweckt. Aber wieso weint er dann noch zuvor? Ja? Stell dir einfach nur mal diese Situation vor. Stell dir vor, du hättest die Skills, du hättest die Macht, die Autorität, die Jesus hätte in dieser Situation. Stell dich in diese Situation hinein mit den Möglichkeiten Gottes. Martha kommt dir entgegen, klagt dich an. Wo warst du nur? Lazarus wäre nicht tot, wenn du hier gewesen wärst. Ich denke, ich hätte meine Hände auf die Schultern von Martha gelegt und hätte gesagt, kein Problem, ich bin hier, ich bin der Mann der Stunde. Du weißt doch, ich löse jedes Problem. Ich habe Antworten auf alles, hast du noch eine theologische Frage, bevor ich jetzt Lazarus vom Tod auferwecke? Ich kann dir alles erklären, biblisch, aus dem Alten Testament habe ich alles drauf, alle Verse, kenne ich auswendig. Ich hätte es wahrscheinlich irgendwie so gemacht. Jesus nicht. Jesus steht da und weint bitterlich. Er heult. Er trauert. Warum? Wenn er doch gleich Lazarus vom Tod auferweckt. Ich frage mich das ehrlich. Jesus, warum weinst du da in dieser Situation? Wieso heulst du? Wieso machst du nicht gleich das Wunder? Ja, du kannst Menschen vom Tod erwecken. Ja, du hast Lazarus wieder lebendig gemacht. Aber warum erst die Tränen? Ich möchte heute eine Überlegung ans Herz legen. Derselbe Grund, warum Jesus weint, ist derselbe Grund, warum du mit deinen Mitmenschen heute weinen solltest. Derselbe Grund, warum Jesus hier mitfühlt, im Schmerz einfach da ist, ist derselbe Grund, warum du bei den Menschen in deiner Umgebung einfach da sein solltest und ihren Schmerz spüren solltest. Und doch, wenn ich mein eigenes Leben anschaue, meine Bemühungen, Jesus nachzufolgen, dann ist da ganz oft so eine Unberührtheit, dass so wenig Empathie für die Menschen um mich herum, so wenig Mitgefühl. In mir ist da vielmehr der Druck, der Wunsch, das Verlangen, dass ich lieber die Dinge erkläre, statt mitzufühlen. Dass immer alle meine Meinung hören müssten und sie hoffentlich auch verstehen müssten. Gerade wir Christen, das ist irgendwie so ein Ding. Wir haben immer irgendwie den Anspruch, als wären wir die Besserwisser in unserer Gesellschaft. Als müssten wir immer alles erklären können. Ja, wie oft hört man das so? Corona. Weißt du schon, warum es Corona gibt, oder? Warum dieser oder jener Mensch krank ist. Das ist, weil wir zu wenig beten. Das ist, weil wir zu wenig lesen. Das ist, weil wir zu viel von dem machen und zu wenig davon machen. Und im Übrigen, Endzeit. Ja? Erklären wir sofort alles. Und das mag ja, verstehe mich nicht falsch. Ich glaube, da ist ja etwas Wahres dran. Aber die Wahrheit ist doch unterm Strich diese, dass unsere menschlichen Erklärungsversuche erstens nicht immer die komplette Wahrheit abbilden können, weil unser Denken beschränkt ist. Und zweitens, unsere Erklärungsversuche ändern meistens überhaupt gar nichts. Meine Erfahrung ist, Menschen, die in Problemen stecken, Menschen, die Schweres sagen, Menschen, die echt hart vom Leben gezeichnet sind, brauchen keine Besserwisser. Sie brauchen nicht noch eine Erklärung, die gar nichts ändert. Aber sie sehnen sich nach Menschen, die da sind, die zum Herzen sprechen, die mitfühlen, die weinen. Ihr lieben Männer, die echt weinen. Die junge Generation in unserer Gesellschaft, die hat dieses Phänomen sogar im Sprachgebrauch adaptiert. Wenn junge Menschen jemanden gut finden, jemanden respektieren, jemand annehmen, dann sagen sie, ich fühle dich. Ich fühle dich. Und ich denke mir so, du musst mich nicht fühlen, du musst mich einfach nur verstehen, ja, und du musst meine Meinung annehmen. Du musst mich nicht fühlen. Das zeigt mir, wenn du mich respektierst und verstehst. Ich fühle dich. Und im Gegenteil hat die junge Generation so ein Schimpfwort entwickelt, vielleicht hast du es schon mal gehört, das heißt Mansplaining. So eine Zusammensetzung aus Man und Explaining. Das meint damit, dass man es nicht mag, dass es Männer gibt, die ständig versuchen, alles erklären zu müssen. Das geht mal gar nicht. Ja? Okay. Menschen in unserem Umfeld wollen gefühlt werden, mit dem Herzen wahrgenommen werden. Und da in Johannes 11, Vers 35, da ist ein Mann, der alles erklären könnte. Und der einfach nur fühlt. Verrückt. Dieser Jesus ist echt krass. Stellt alles auf den Kopf. Jesus weint. Was für eine Situation. Da ist jemand viel zu früh gestorben. Gott war nicht da. Obwohl er diesen Lazarus doch liebte. Und Lazarus liebte ihn. Und Gott hätte doch helfen können. Hatte aber nicht. So viele Fragen. Und wir würden uns wahrscheinlich hinsetzen und versuchen, alles erklären zu wollen. Wir würden uns unseren frommen Mund fusselig reden. Und die Dinge biblisch erklären. Jesus hätte alle Fragen beantworten können, die dort waren an dieser Situation. Jesus hätte alles erklären können, aber er nimmt sich Zeit, um zu weinen. Weiß nicht wie lang, aber zumindest so lang, dass es jeder bemerkt hat. Die Tatsache, dass es einen Moment in dieser Welt gab, wo der Schöpfer von Himmel und Erde auf dieser Welt stand und einfach nur weinte, ist Wahnsinn. So genial. Das ist so, da bebt mein Herz. Und wir? Ich habe mir echt die Woche überlegt. Ich hätte den Verstand von Jesus. Ich hätte die Einsicht von Jesus. Wie das wohl wäre, wie ich wohl wäre. Und dann saß ich mit meiner Frau am Frühstückstisch, hatte diesen Gedanken bei meinem Kaffee, bei meinem Brot. Und dann habe ich sie so rüber angeschaut. Und ich dachte mir, wow, ich wäre der fürchterlichste Ehemann, den sie sich vorstellen könnte. Ich würde ständig noch mehr erklären wollen. Ich würde sie noch mehr belehren. Ich würde noch mehr besser wissen. Ich wäre ein schrecklicher Ehemann. Ich wäre ein schrecklicher Pastor. Ich wäre ein schrecklicher Freund für meine Freunde. Ich wäre ein Albtraum. Und tatsächlich, ich denke mir so, Jesus, in diesem Moment, du hättest Martha belehren können. Du hättest Kleinglauben rügen können. All das. Du hättest Dinge sagen können, die wir Christen auf Beerdigungen immer sofort tun. Ich weiß noch, als meine Nichte gestern vor 3 Jahren starb, standen wir am Grab, die Tage drauf. Und dann habe ich Sätze gehört wie, sei nicht traurig, du siehst sie wieder, Halleluja. Da habe ich einen Satz gehört, der hat sich tief eingegraben in mein Herz. Jetzt musst du Zähne zusammenbeißen, aber das wird schon wieder. Wow, von Christen. Und ich weiß, ich sage solche Dinge auch total oft. Jesus fühlt einfach nur. Wir brauchen davon mehr in unserer Gesellschaft. Wir brauchen so viel mehr davon. 2 heißt es in diesem Abschnitt, Jesus war zutiefst bewegt. Er fühlt diese Vergänglichkeit, den Schmerz von Menschen. Einfach mit. Um dich herum, in der nächsten Woche, wenn du zurückgehst in deinen Alltag, da wird es Menschen geben, die einfach nur wahrgenommen werden wollen. Die suchen nach Menschen, die einfach nur mitfühlen, da sind, die nicht alles erklären können. Musst du ja auch gar nicht. Aber was wir erklären können in dieser verrückten Welt ist, dass da ein Gott ist, der mitfühlt. Der die Vergänglichkeit, der unseren Schmerz, unsere Sünde absolut hasst. In dieser verrückten Welt, da ist ein Gott, der unsere Vergänglichkeit, der unsere Sünde, unseren Schmerz so sehr hasst und alles dafür getan hat, damit diese Dinge nicht das letzte Wort haben in unserer Welt. Da ist ein Gott, der in deinem Schmerz niemals wegrennen würde, sondern da ist. Da ist ein Gott, der dich in deiner Sünde nicht verdammt, sondern der dich in deiner Sünde sucht. Da ist ein Gott, der in deiner Trauer nicht einfach nur fromme Plattitüden schmiedet, sondern da ist und mit dir weint. Und Jesus lässt es ja nicht mal nur dabei. Er bringt wirkliche Hoffnung in solche Situationen unseres Lebens, in den Schmerz, in Fragen, in Zweifel und Vergänglichkeit. Er sagt nämlich auch zu Martha, er sagt Folgendes, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, er wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird niemals sterben. Und er fragt, glaubst du das? Glaubst du das? Jesus erklärt uns nicht einfach, warum wir in dieser Welt schwierige Zeiten erleben. Er ist nicht nur der Besserwisser in unseren Fragen. Er ist es überhaupt nicht, dieser Besserwisser. Er ist der Löser, der Erlöser von unseren Fragen. Er hört nicht nur unser Leid. Er nimmt unser Leid auf sich und löst es. Er weiß nicht nur um unsere Sünde, er sucht uns in unserer Sünde und stirbt für diese. Glaubst du das? Glaubst du das, dass er das getan hat? Jesus fühlt dich, sieht dich, sucht dich in deiner Situation. Lässt du dich finden? Lässt du dich heute finden? Jesus erklärt dir vielleicht nicht besserwisserisch deine Situation. Er lässt so viel Fragen in meinem Leben offen. Warum dieser junge Mann sterben musste? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass dieser Jesus bei mir ist und mit mir weint. Er erlöst mich von dieser Schwere. Suchst du gerade in deinem Leben nach einem solchen Gegenüber? Du findest ihn in Jesus. Und auf der anderen Seite, das möchte ich euch auch mitgeben, wenn du Jesus folgst, ihm ähnlicher werden möchtest, dann überleg mal, wie geht das? Liebe Ehemänner, mit euch haben wir begonnen. Überleg mal, wie kannst du mit deiner Frau mitfühlen? Oder ihr Arbeitskollegen, morgen, wenn es zum Job geht, Wie kannst du morgen mitfühlen, zuhören, da sein? Und heute, wenn wir hier Gemeinde sind, wie kannst du einfach nur da sein? Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass wir eine gute Nachricht haben. Und diese Nachricht, die ist so dermaßen gut. In dir finden wir einen Gott, sehen wir einen Gott, der uns zuerst gesucht hat. Der unseren Schmerz, unsere Vergänglichkeit, unsere Fehler, unsere Sünde sieht und uns nachgeht, uns findet, mit uns weint. Danke. Herr, und es wäre nicht verwunderlich, wenn heute Morgen jemand hier ist, der sich nach einem solchen Gegenüber sehnt. Nach jemandem, der einfach nur da ist, der versteht, der hört, der tröstet, ohne schon wieder gleich Antworten zu liefern. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du dich dieser Person heute Morgen ganz neu vorstellst. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du die Tränen dieser Person abwischst. Ich möchte dich bitten, dass du Heilung gibst, dass du Leben gibst. Und Herr Jesus, du siehst, wie wir selbst daran oft scheitern, in dieser Welt, die so viele Fragen hat, Fragen auszuhalten. Nicht schon wieder Ausrufezeichen und Punkte zu geben, sondern Fragen auszuhalten und einfach da zu sein. Herr, vergib uns da und ändere unser Herz. Lass uns diese Welt mit deinen Augen sehen. Lass uns den Menschen zuhören mit deinen Ohren. Und lass uns langsam zum Reden sein. Und wenn wir reden, mit deinen Worten zu reden. Herr, wir brauchen da deinen Geist. Erfülle uns damit. Erfülle uns damit. Und wenn wir jetzt noch Abendmahl feiern dürfen und Lieder singen dürfen, dann gib uns eine Zeit, wo wir dein Mitgefühl, dein herzliches Erbarmen ganz neu schmecken, hören, erfahren dürfen. Amen.